DW Menschen und Märkte.
Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast der DW. Ich bin Nicolas Martin und wir blicken heute in die USA. Dort plant Joe Biden das nächste Corona-Hilfspaket. Wir blicken nach Deutschland und auf die Risiken für Wirtschaft und Investoren in diesem Jahr. Und nach Mexiko. Dort kämpfen die Einheimischen einer beliebten Ferieninsel um jeden Touristen. Die Corona-Pandemie hat viele Gewinner, aber deutlich mehr Verlierer hervorgebracht. So sieht es der designierte US-Präsident Joe Biden, wenn er auf sein Land blickt. Immerhin die größte Volkswirtschaft der Erde. Deshalb hat er ein großes Konjunkturpaket angekündigt, mit dem er in seine Präsidentschaft starten möchte. Die beginnt am kommenden Mittwoch. Thorsten Teichmann über Joe Bidens sogenannten Rettungsplan im Kampf gegen die Corona-Pandemie.
Der gewählte US-Präsident Joe Biden hofft, mit weiteren staatlichen Hilfen und Investitionen in Billionenhöhe die gegenwärtige Corona-Krise und den Einbruch der Wirtschaft zu bewältigen. Eine Krise, die die wachsende Kluft zwischen Amerikanern an der Einkommensspitze und dem Rest des Landes deutlich gemacht habe.
Just since this pandemic began.
Seit Beginn der Pandemie ist das Vermögen von 1% der Amerikaner an der Spitze um etwa 1,5 Billionen US-Dollar gewachsen seit vergangenem Jahr. Das Vierfache des Betrags für die gesamten unteren 50%. Biden stellte seinen sogenannten Rettungsplan in einer Fernsehansprache vor, die in der vergangenen Nacht von einigen US-Sendern live übertragen wurde. Im Schnitt melden Behörden pro Tag 250.000 neue Corona-Infektionen. Krankenhäuser in Kalifornien und Arizona sind überlastet. Die Zahl der Toten in den USA lag zuletzt bei fast 4.000 pro Tag. Biden schlägt deshalb zusätzliche 160 Milliarden Dollar für Corona-Tests und Impfungen vor. Der bisherige Impfplan sei kläglich gescheitert, sagte Biden. Am Ende der ersten 100 Tage seiner Amtszeit sollen 100 Millionen Amerikaner geimpft worden sein. Nach Angaben der New York Times sind es derzeit 11,1 Millionen.
Our rescue plan also includes immediate relief to Americans hardest hit.
Unser Rettungsplan bietet Soforthilfe für Amerikaner, die besonders betroffen sind. Wir bringen die Aufgabe zu Ende und erhöhen direkte Hilfen auf 2.000 Dollar für Leute, die es am dringendsten brauchen. Außerdem soll die Arbeitslosenhilfe aufgestockt bleiben. Zusammen mit den Direkthilfen sind dafür 1 Billion US-Dollar eingeplant. Der Mindestlohn soll auf 15 Dollar pro Stunde steigen. Biden verspricht außerdem hunderte Milliarden für private Unternehmen, Bundesstaaten, Schulen und indigene Stämme in den USA. Mit den detaillierten Vorschlägen wird der gewählte Präsident einige Republikaner gewinnen können, aber längst nicht alle. Joe Biden habe kein Corona-Paket vorgelegt, sondern eine liberale Übernahme der amerikanischen Wirtschaft, sagte der Abgeordnete Jason Smith aus Missouri. Auf der anderen Seite warnen US-Ökonomen davor, die staatliche Hilfe zu früh zu kürzen. Gerade jetzt, da es einen Impfstoff gibt und damit Hoffnung auf eine schnellere Erholung, erklärte der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, gestern in einem Interview mit der Universität Princeton. Wir könnten einen Großteil des Schadens für die Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen abwenden, die übrigens immer noch sehr stark von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Das ist der Zuspruch, auf den der gewählte Präsident Biden und sein Team hoffen. Ökonomen und die Wirtschaft sollen sie in ihren Plänen bestärken.
Even Wall Street firms have reinforced the logic. If we invest now boldly.
Selbst Wall Street unterstützt die Überlegung, wenn wir jetzt investieren, mutig, klug und mit einem unerschütterlichen Hauptaugenmerk auf amerikanische Arbeiter und Familien, werden wir unsere Wirtschaft stärken, die Ungleichheit verringern und langfristig die Finanzen unseres Landes auf einen nachhaltigeren Kurs bringen. Im Verlauf des Tages will Biden seine Pläne für das Corona-Impfprogramm genauer vorstellen. Für Anfang Februar kündigt er einen zweiten Teil seines Rettungsprogramms an, Investitionen in die Infrastruktur des Landes. Es wirkt, als habe 5 Tage vor der Amtseinführung die Zeit der Biden-Administration schon begonnen.
Thorsten Teichmann. Auch in Deutschland blicken Unternehmen und Investoren gespannt in die USA. Wie wird Biden beispielsweise die China-Politik ausrichten? Erst in dieser Woche hatte die Merricks Denkfabrik in Berlin gewarnt, die Lieferketten europäischer Firmen seien in Gefahr, wenn sich die USA und auch China weiter auf sich selbst konzentrieren und sich gegenseitig abschotten. Doch nicht nur dort sehen Ökonomen viele Unbekannte mit Blick auf 2021. Viktor Goitger über verdeckte Risiken und unangenehme Wahrheiten.
Corona, Corona und immer wieder Corona. Die Wirtschaftsexperten kennen derzeit kaum ein anderes Wort. Die Pandemie überschattet alles und lässt in Wirtschaft und Börse manches unter den Tisch fallen, kritisiert Andreas Scheuerle, Volkswirt der Sparkassenfondsgesellschaft DK.
Die Herausforderungen sind vielfältig. Wir haben zum einen langfristige Hausaufgaben, die so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind, die aber gelöst werden müssen, dringend gelöst werden müssen.
Die Aufforderung an Banker, Börsianer und Berliner Politiker, Hausaufgabenhefte raus. Nach dem Großrisiko C wie Corona kommt für viele Börsianer schon D wie Demokraten in den USA an die Reihe. Mit einem Präsidenten Joe Biden dürfte sich der Handelsstreit mit China nämlich keineswegs erledigt haben, sondern inhaltlich genauso weitergehen. In anderem Ton vielleicht, aber in der Sache nicht verändert. Das könnte für die deutsche Wirtschaft noch schwerwiegende Folgen haben, fürchtet Axel Angermann vom milliardenschweren Bad Homburger Vermögensverwalter FERI.
Das würde insbesondere natürlich Europa vor die ganz schwierige Entscheidung stellen, wie man sich in diesem Kräftemessen zwischen zwei globalen Großmächten eigentlich positionieren will. Denn Europa hat ja sehr gute Handelsbeziehungen sowohl mit den USA als auch mit China und den asiatischen Ländern. Und da wäre das Wachstumsmodell, das wir bisher mit Erfolg gefahren haben, in der Tat ernsthaft in Frage gestellt.
Ein weiteres verdecktes Risiko, dass nach Wahlen in den USA jetzt auch Wahlen in Europa dran sind und dass nach der letzten Amtszeit von Angela Merkel der Kontinent auf ein politisches Vakuum zusteuern könnte. Kopflos durch die Krise, so fürchtet es Felix Hüfner von der Schweizer Großbank UBS.
Man sieht generell in Europa, dass die politische Unsicherheit wieder zunehmen wird. Es gibt verstärkten Fokus auf die deutschen Wahlen, mehr Unsicherheit in Italien. Ich glaube, im Laufe des Jahres wird man auch verstärkt auf die französischen Wahlen schauen. Also das ist ein Faktor, der neu hinzukommt, der uns eigentlich in den letzten 1 bis 2 Jahren relativ wenig beeinflusst hat.
Außerdem könnte sich auch das Krisenmantra der deutschen Politiker verändern. Statt so viele Corona-Hilfen wie irgend möglich, könnte der Leitsatz künftig so viel wie gerade noch nötig heißen. Eine Gefahr, sagt Felix Hüfner.
Was passiert mit der Fiskalpolitik im Jahr 2022? Wird man da in Deutschland, in Europa wieder die Ausgaben zurückfahren? Und das ist ein mögliches Wachstumsrisiko. Der spielt da natürlich eine Rolle.
Auch in den Unternehmen könnte im zweiten Corona-Jahr vieles anders werden. Viele dürften beispielsweise ihre internationalen Lieferketten überdenken. Weniger Produktion in Asien und Co. Das klingt nur auf den ersten Blick gut, sagt Axel Angermann vom Vermögensverwalter FERI.
Allerdings wird natürlich gerade das Wirtschaftsmodell Deutschlands dadurch in Frage gestellt, weil die deutsche Wirtschaft, also gerade die Industrie, ja ganz stark vom globalen Handel und von der weltweiten Arbeitsteilung lebt.
Dass die Globalisierung also ein bisschen zurückgeschraubt wird, daran glauben viele Experten. Und Schrauben werden auch viele Unternehmen müssen, nämlich an ihren Geschäftsmodellen. Autobauer müssen auf einmal E-Mobil-Experten werden, Stahlkocher ihren Werkstoff umweltverträglich machen. Und mancher beinahe Pleitier wird sich fragen, ob seine Geschäftsidee vielleicht schon vor Corona eigentlich nicht mehr funktioniert hat. Für die deutsche Wirtschaft könnte 2021 zum Jahr der verdeckten Risiken und unangenehmen Wahrheiten werden.
Viktor Goitka. Eine wichtige Säule der Wirtschaft in vielen Ländern ist der Tourismus. Für diese Länder war das Jahr 2020 eine Pleite. Besonders schlimm trifft es Regionen in Entwicklungs- und Schwellenländern, wo westliche Besucher eine der wenigen Geldquellen sind. Die Karibikinsel Isla Mujeres vor der bekannten mexikanischen Touristendestination Cancun musste zu Beginn der Corona-Pandemie für 3 Monate schließen. Die Einheimischen haben in dieser Zeit so isoliert gelebt wie seit Generationen nicht. Seit Juli läuft der Tourismus bereits wieder an. Doch gut zahlende Besucher bleiben weitestgehend aus. Jenny Barke berichtet.
Am Strand von Puerto Juarez, einem touristischen Hafen von Cancun, stehen die Boote bereit. Kleine blaue Kähne, mit denen die Lancheros, die Bootsführer, bis zur 6 Kilometer entfernten Karibikinsel Isla Mujeres auf kristallklarem Wasser schippern. Doch die meisten Nussschalen stehen still im Hafen. Wir Lancheros verdienen im Moment kaum noch etwas. Wir hängen vom Tourismus ab. Wenn die nicht kommen, dann arbeiten wir auch nicht. Sagt der Bootsführer Alex, während er allein mit seinem Boot zum Fischen auf das Meer hinausfährt. 4 Monate waren die Hotels, Gaststätten und Nationalparks in Quintana Roo geschlossen, dem bei Urlaubern beliebten Bundesstaat an der Karibikküste. In der Region, die fast ausschließlich von Besuchern lebt, sind um die 100.000 Menschen arbeitslos geworden. Die Einheimischen satteln um. Lanchero Alex arbeitet auf dem Bau. Andere fuhren Taxi und lieferten Essen aus oder wurden zu Selbstversorgern. So wie die Fischer der Insel Isla Mujeres, die ihren Fang nicht mehr an Restaurants verkaufen konnten, sagt Fischer José Rivera, während er für seine Freunde und Kollegen ein Ceviche am Strand der Isla zubereitet. Die ganze Isla Mujeres war für 3 Monate für Besucher gesperrt. In der Zeit hat das Leben hier ohne Geld funktioniert, nur mit dem Herzen. Wir haben uns untereinander in der Bevölkerung geholfen, uns selbst versorgt und unsere Produkte auf der Insel ausgetauscht. Das, was du fischst, verschenkst du. Es war eine Reise in die Vergangenheit. Die Fischer lebten mit den anderen Inselbewohnern bis Juli so isoliert wie seit Generationen nicht. Wie wir überlebt haben? Wie die Katzen, wie durch ein Wunder. Wir haben die Krallen ausgefahren. Ersten Schätzungen zufolge rechnet die Region mit Umsatzeinbußen von 4,6 Milliarden Dollar für das Jahr 2020. Nur der Tourismus über den Jahreswechsel brachte ein bisschen mehr Geld ein. 23% mehr Urlauber reisten an die mexikanische Karibikküste als im Jahr 2019. Doch der Aufschwung ließ die Tourismusbranche nur sehr kurz aufatmen. Übers Jahr gerechnet geht 2020 wohl als die wirtschaftlich schwerste Zeit seit Jahrzehnten ein. Für die Bevölkerung gab es deshalb staatliche Unterstützung. Doch bei den Fischern kam das Geld nicht an, beschweren sich Miguel und Julio, während sie sich Ceviche auf einen Plastikteller schaufeln. Die Regierung schickt Unterstützung, aber die kommt nie an. Auf dem Weg durch die Institutionen versickern die Hilfsgelder. Wir müssen das akzeptieren, sonst schneiden sie uns die Köpfe ab. Das ist das Einzige, was die Regierung macht. Sie ist korrupt. Seit Juli kommen wieder Touristen, bisher fast nur Mexikaner. Die gut zahlenden US-Amerikaner und Europäer wären den Einheimischen lieber, doch die fürchten die Ansteckung mit Covid. Eine Sorge, die der Staat mit allen Mitteln nehmen möchte. Am Hafen der Isla Mujeres müssen Ankommende durch eine Desinfektionsdusche. Überall wird Fieber gemessen und Desinfektionsmittel verteilt. Auf 50% des Vorjahres sind die Umsätze im Januar wieder gestiegen. Doch viele Einheimische leben in ständiger Angst vor einem erneuten Lockdown, sagt der Schmuckverkäufer Daniel. Wenn sie die Grenzen nochmal schließen, dann würden wir das nicht überleben. Denn ihr Leben hängt vom Tourismus ab, bestätigt Fischer Giovanni. Wir hoffen, dass alles vorangeht in den nächsten Monaten. Wir haben nichts, außer aufs Meer hinauszufahren. Doch der dienstälteste Fischer, der 74-jährige Toni, bleibt weiter zuversichtlich. Irgendwie ist es auf der Isla immer weitergegangen. Gott lässt uns nicht sterben. Er ist immer bei uns.
Ein Beitrag von Jenny Barke. Damit endet eine weitere Woche mit dem Wirtschaftspodcast der DW. Wir sind in der kommenden wieder für Sie da und versorgen Sie mit Informationen rund um die deutsche und die internationale Wirtschaft. Die Technik heute hatte Jürgen Kuhn. Ich bin Nicolas Martin. Machen Sie es gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW.